Die wenigsten Bundesbürger dürften in der Lage sein, amtierende Verfassungsrichter mit deren Namen aufzuzählen. Allenfalls kennt man ehemalige Richterinnen oder Richter, die sich nach ihrer Amtszeit öffentlich zu Wort melden. Jetzt kennt man sogar eine, die es niemals werden wird. Frauke Brosius-Gersdorf ist bekannt, weil sie ihre Kandidatur zurückziehen musste.
Ihre kurze mediale Präsenz war durchzogen von kommunikativen Pannen und Debatten über und unter der Gürtellinie. Hinter die Kulissen dieser Debatten und wie sie in den Medien funktionieren, schauen wir von der Nahbetrachtung in dieser Folge mit Medien- und Kommunikationstrainer Tom Buschert
und Diplompsychologin Maria-Christina Nimmerfroh.
Über Frauke Brosius-Gersdorf sagen viele, sie sei eine renommierte Wissenschaftlerin, eine hervorragende Juristin, aber ihre Kommunikation in der Öffentlichkeit sei nicht ganz so gut. Tom, ist das der typische Fall einer Wissenschaftlerin, die man besser nicht im Fernsehen auftreten lässt?
Ja, oder sagen wir es mal andersrum, eine Wissenschaftlerin, die gut beraten gewesen wäre, sich besser vorbereiten zu lassen darauf.
Also der große Talkshow-Auftritt war ja der Balanz im ZDF. Hat ihr so extrem geschadet, dass er ihr letztendlich das Amt gekostet hat?
Im Grunde genommen ja. Und es war sozusagen zwischen SPD und CDU schon klar oder ausgekungelt, je nachdem, wie man das bewerten möchte, dass sie gewählt werden soll zur Verfassungsrichterin. Und dann ist sie zu Markus Lanz in die Talkshow gegangen und wurde dann dort entsprechend befragt. Und da konnten wir natürlich sehr genau beobachten, wo die Grenzen zwischen juristischer Kommunikation und bürgerlichem Verständnis sind. Weil Juristen haben nun mal eine sehr, sehr präzise Sprache, die aber in der Regel auch von Juristen erst zu 100% verstanden wird. Und das, was Frau Professor Doktor, ich sage das bewusst so, was Frau Professor Doktor da außer Acht gelassen hat, ist, dass sie diese Kommunikation übersetzen muss. Und das hat sie nicht getan. Und sie hat auch komplett verkannt, dass aus einer solchen Talkshow, die besteht ja nicht nur aus der Talkshow, sondern die wird ja anschließend auch weiterverarbeitet in Social Media. Das heißt also, es gibt Clip-Outs, es gibt Zitate, es gibt Diskussionen, es gibt Leute, die versuchen, ihren Aussagen einen Spin mitzugeben. Und das ist etwas, was Frau Brosius-Gersdorf komplett unterschätzt hat und damit hat sie letztlich die Basis gelegt dafür, dass sie hinterher auch Schiffbruch erlitten hat.
Das heißt, ihre einzelnen Zitate, die ja dann über soziale Medien weitergetragen worden sind, die auch zu einer weiteren Kritik und auch zu Anfeindungen aller Art geführt haben, die waren dafür verantwortlich, dass sie jetzt nicht mehr Verfassungsrichterin werden kann?
Ja, also zumindest hat sie diese Folgen, die es dann in der Öffentlichkeit, also im Endeffekt nicht die einzelne Aussage hat dazu geführt, dass man sie nicht wählen kann. Sondern
die Welle, die damit losgetreten
richtig.
Wurde.
Richtig, ja, also diese Welle und die hat sie letztlich selber losgetreten, aber auf eine Art und Weise, wo man sagen kann, das ist so ein typisches Missverständnis. Ja, also die sind dann so High-End-Level in ihren juristischen Welten drin und verstehen gar nicht, dass der Normalbürger das so gar nicht versteht und dass dann natürlich auch gewisse mediale Reflexe, sowohl im Social Media, aber auch bei den Medien entsprechend erfolgen. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Und zwar hat sie ja diesen Satz gesagt, der bildet ja sozusagen die Ausgangslage. Es gibt, ich zitiere, es gibt gute Gründe dafür, dass die Menschenwürdegarantie erst ab Geburt gilt. Zitat Ende. So, daraus wurde relativ schnell gemacht. Sie sei auch Befürworterin der Abtreibung jenseits des dritten, vierten, fünften, sechsten.
Das kann man als Laie ja schon so verstehen.
Das kann man als Laie so verstehen. Das ist aber nicht faktisch in diesem Satz drin. Das ist halt dieser Punkt, wo man sagt, da muss man halt jemandem auch in den zweiten, dritten, vierten, fünften Satz geben, bevor man anfängt, sich ein Urteil zu bilden. Und im Prinzip kann man es ganz einfach machen. Also im Moment ist es ja so, dass die Abtreibung in Deutschland zwischen dem ersten und dritten Monat zwar nicht legal ist, aber sie ist straffrei. So.
Unter bestimmten Voraussetzungen.
Unter bestimmten Voraussetzungen, selbstverständlich. Und jetzt haben wir natürlich diese juristische Spitzfindigkeit, die beginnt dann an der vierten Stelle hinterm Komma, wenn du so willst, dass man sagt, okay, aber wenn dann beispielsweise das befruchtete Ei schon Menschenwürde hat, wie können wir es dann sozusagen töten, indem wir es abtreiben? Das heißt also, da ist ein juristisches Dilemma und jetzt kann man sagen, das haben wir auf Priorität 1 oder man kann sagen, ja, das ist etwas, dem wir uns langfristig mal annehmen müssen. Und durch ihre Aussagen wurde das halt zum Thema Nummer 1 und das hat dann niemand mehr verstanden. Und sie hat es dann hinterher noch schlimmer gemacht mit der Begründung, ich zitiere, da die Menschenwürdegarantie nach herrschender Meinung nicht abwägungsfähig ist, wären bei der Geltung der Menschenwürdegarantie für den Embryo ab Nidation Konflikte mit den Grundrechten der Schwangeren nicht lösbar. Zitat Ende. Das kapiert kein normaler Mensch.
Ja, schon ja? gar nicht beim ersten Hören.
Und vor allen Dingen dieser Begriff Nidation. Ja, geh mal hier raus auf die Straße, pflück dir 10 Leute vom Bürgersteig und frag die mal, was Nidation ist. Ja, also wenn du da jetzt nicht zufällig auf eine Ärztin oder einen Arzt oder einen Juristen triffst, dann wird dir das keiner beantworten können. Und das ist so etwas, wo man sagt, da laufen Juristen insbesondere oder auch grundsätzlich Wissenschaftler ein enorm hohes Risiko, wenn sie dann einfach ohne Vorbereitung in eine Talkshow gehen und solche spitzfindischen Sätze von sich geben, die letztlich nur für studierte Insider verständlich sind.
Wie bringt man denn solche Leute aus ihren hohen Sphären in die Niederungen der Bürgerkommunikation?
Ja, also hier hätte man, also ich darf das vielleicht ganz kurz für unsere Hörerinnen und Hörer kurz einordnen. Ich habe selber auch schon zahlreiche Gäste auf die Sendung von Markus Lanz vorbereitet. Ja, also das heißt, ich weiß, dass es da von der Redaktion vernünftige Briefings gibt. Man weiß, wer die anderen Gäste sind. Man kann sich darauf entsprechend einstellen mit dem Coach. Ja, das heißt also, wenn da bestimmte Gäste sind, die bestimmte Positionen vertreten, die mit den eigenen konträr sind, kann man sich darauf vorbereiten. Und hier beispielsweise wäre einer der wichtigen Ratschläge gewesen, dass sie zum Beispiel diesen Begriff Nidation vermeidet und sagt ab Befruchtung. So, jetzt sagt der Jurist und der Arzt, das ist aber falsch. Ja, das ist falsch, weil sozusagen die Nidation halt sich auf den Vorgang bezieht, ich muss ja auch gerade auf meinen Spickzettel gucken, bei dem sich eine befruchtete Eizelle in die Gebärmutterschleimhaut einbettet. So, dieser Prozess dauert normalerweise etwa 6 bis 12 Tage nach der Befruchtung. Das heißt also, juristisch und medizinisch ist der Begriff Nidation viel, viel präziser. Ja, aber das, was wir hier in der Kommunikation haben, das kapiert halt keiner. Und da muss man sehr viel Überzeugungsarbeit leisten als Coach, wenn man dann jemanden, der so eine Koryphäe ist, dazu bringen muss, einen unpräzisen Begriff zu verwenden, damit er präzise verstanden wird. Weil das Problem wäre für sie erst gar nicht entstanden, wenn sie gesagt hätte, wenn für das befruchtete Ei bereits die Menschenwürde gilt, ja, dann brauchen wir eine juristische Regelung, wieso wir es dann letztlich töten durch Abtreibung. Und genau das ist der Punkt. Also wenn sie sagen, jetzt habe ich es verstanden, ja, das ist dann sozusagen umgangssprachlich oder Talkshow-sprachlich vom Medientrainer oder vom Kommunikationstrainer jetzt mal formuliert. Juristisch ist das komplett falsch, was ich hier sage.
Ja, wie spreche ich denn clip-out-fähig in Talkshows?
Naja, dass ich mir halt Gedanken darüber mache, was könnte die Headline sein? Und das ist ein Gedanke, den hat sich Frau Brosius-Gersdorf definitiv nicht gemacht oder man hat sie falsch beraten. Ich weiß nicht, ob sie beraten wurde oder nicht, ja. Aber spätestens, als sie dann das zweite Mal zu Markus Lanz gegangen ist, dann muss sie sich doch bis dahin mit den Mechanismen von Fernsehen und den Mechanismen von Medien entsprechend auseinandergesetzt haben. Und wir kommen sicherlich gleich auch nochmal auf ihre Rücktrittserklärung. Und dann werden wir verstehen, dass sie es auch jetzt immer noch nicht verstanden hat.
Ja, ist das denn diese typische Hybris von Menschen, die in ihrem Beruf erfolgreich sind, die sagen, dann kann ich ja auch Talkshow, weil ich gucke die ja regelmäßig und das ist ja nichts Besonderes, da sitzen Leute und erzählen was.
So, und genau das ist der Punkt, in welcher Welt lebt so eine Koryphäe ansonsten. Das heißt also, die ist unterwegs mit ihresgleichen, das heißt also, da ist die Sprache so oder so schon stimmig oder sie steht vor Studierenden und doziert. So, und mit dieser Haltung, mit dieser kommunikativen Lebenserfahrung geht man dann in eine Talkshow. Und in einer Talkshow doziert man nicht. In einer Talkshow wird man geführt durch die Moderation. Und Markus Lanz, der hat sicherlich auch seine Schwachstellen, aber der hat das sehr, sehr gut gemacht bei ihr. Also mit einer gebotenen Schärfe. An einigen Stellen war er etwas zu lasch, das muss man definitiv mal erwähnen. Also er hat ja auch schon viele Brücken gebaut, aber über die konnte sie nicht gehen, weil sie gar nicht gesehen hat, welche Chancen sie in ihren Antworten hat.
Was heißt also, sie hat sich zu sehr auf ihre kommunikativen Fähigkeiten verlassen, die sie sehr unbestritten hat, die im Beruf und in der Wissenschaft auch in Lehre und Forschung sehr gut funktionieren. Und die funktionieren aber nicht in der Talkshow.
Genau so ist es. Und dazu braucht man externe Beratung. Das ist eine ganz einfache Sache. Also wenn man als normaler Bürger zum Arzt geht, ja, dann hat man vorher Dr. Google befragt oder Dr. ChatGPT von der anderen Kasse gewissermaßen und dann geht man zum Arzt und trägt ihm das alles vor und irgendwann einmal gibt's einen Übergabepunkt an den Arzt. Das heißt also, es gibt einen Übergabepunkt, wo man sagt, so bis hierhin habe ich dem jetzt alles erzählt und wenn der mir jetzt sagt, die und die Therapie empfehle ich Ihnen, dann muss man sozusagen auf den Arzt hören. Man muss abgeben sozusagen. Man muss Führung abgeben. Das Gleiche habe ich, wenn ich zum Rechtsanwalt gehe. Dann sage ich, pass auf, das und das ist meiner Einschätzung nach mir ein Unrecht widerfahren. Und dann fragt er ab, wie risikobereit bist du und so weiter. Und irgendwann muss ich beim Rechtsanwalt diesen Übergabepunkt haben, wo ich sage, okay, und die Schriftsätze macht er, die mache nicht ich. Ja. Und das ist etwas, was in der Kommunikation uns eigentlich schwer fällt, weil man sagt, naja gut, was macht so ein Medienkommunikationstrainer schon gut? Lesen, denken, schreiben, sprechen. Ja, was macht Frau Brosius-Gerstorf den ganzen Tag? Lesen, denken, schreiben, sprechen. Ja, also meint sie, das genauso zu können wie jemand anders auch. Und schon gar, wenn die normale Lebenswahrnehmung ist, ich stehe da vorne vor 100, 200 Studierenden und doziere denen und erkläre denen die Welt. Und die Studierenden bemühen sich auch, die Welt so zu verstehen, wie Frau Professor das doziert. Das kann sie aber nicht von 83 Millionen Bundesbürgern erwarten, die dann über die Medien letztlich mit ihren Aussagen in Kontakt kommen.
Jetzt haben wir natürlich eine Reihe von Erklärungsansätzen, warum diese Kandidatur so nicht mehr zum Erfolg führen wird. Du sagst hier, das hat auch viel mit ihrer Art zu kommunizieren zu tun. Jetzt gibt es natürlich auch andere, sagen, da ist eine Kampagne gefahren worden. Ja, also die Wahrheit liegt vermutlich wie immer irgendwo in der Mitte. Wie beurteilst du das, was dann daraus gemacht worden ist? Weil du hast ja gesagt, hier diese Zitate, die Formulierungen, die durchaus schwierig waren, sind dann benutzt worden, um zu sagen, ha, die jetzt auf gar keinen Fall.
Na, also sagen wir es mal so. Ich würde nicht sagen, die Wahrheit liegt in der Mitte. Ich würde sagen, die Wahrheit liegt bei 70% da, dass es keine Kampagne war. Und wir müssen auch bedenken, wo sitzen die juristischen und medizinischen Experten in den Redaktionen? Ja, also das ist ja nicht nur die Ärztezeitung, die da entsprechend berichtet oder die
Legal Die Ärztezeitung hat übrigens sehr wenig darüber
berichtet. Oder
die lese ich nämlich
oder die Legal Tribune Online, die sich damit beschäftigen, sondern das ist ja auch was weiß ich, Rheinische Post, Bild, ja, FAZ, Welt und wie sie alle heißen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn da Journalisten eine bestimmte Meinung vertreten in ihren Kommentaren, dann kann ich nicht daraus eine Kampagne herbeireden, wenn 6, 7, 8 Leitmedien ähnlicher Meinung sind. Das ist ein ganz normaler Diskurs und da kann ich mich nicht anschließend hinstellen und sagen, dass ich jetzt nicht gewählt worden bin, ist der Beweis dafür, dass meine Wissenschaftsfreiheit eingeschränkt ist. Die Wissenschaftsfreiheit von Frau Brosius-Gerstorf ist in keinster Weise eingeschränkt. Sie kann weiterhin ihre Thesen vertreten. Niemand verbietet ihr den Mund. Und ich halte es auch für wichtig, dass sie ihre Thesen weiter vertritt, weil egal, ob man sie jetzt teilt oder nicht, ich finde es wichtig, dass wir die Diskussion darüber führen. Aber sie kann doch einem Medium nicht vorwerfen, dass das Medium nicht ihrer Meinung ist und dann sagen, ist das hier jetzt gegen die Wissenschaftsfreiheit. Es wäre ja auch gegen die Medienfreiheit, wenn die Medien jetzt das nicht kritisieren dürften. Also da muss man irgendwo auch mal die Kirche im Dorf lassen. Und ich bin sicher, Artikel 5 Grundgesetz, eine Zensur findet nicht statt, ist auch bei Frau Professor Dr. Brosius-Gerstorf im Kopf angekommen.
Ja, ich glaube, dass Ihre Rücktrittserklärung so ein bisschen auch davon getragen ist. Es ist jetzt meine Vermutung, dass sie natürlich sehr unzufrieden ist mit dem, was da passiert ist und als Betroffener auch sehr unzufrieden mit einiger Art der Berichterstattung. Das steht ihr jetzt erstmal frei, sich da auch mal zu ärgern und sicherlich das eine oder andere überzogen oder falsch zu finden. Ich glaube, da kann sich niemand auch bei aller Distanziertheit davon freimachen. Ich würde aber gerne nochmal die Runde drehen in Richtung der Kampagne. Ich glaube schon, ich nehme da auch eine Gegenposition ein, dass es eine veritable Gruppe gab, sowohl in der CDU als auch außerhalb der CDU, die für sich entschieden haben, sie möchten diese Frau verhindern.
Ja.
Das ist erstmal ihr gutes Recht zu sagen, ich möchte jemanden nicht und wir überlegen uns, was können wir da tun. Denn letztendlich ist klar, wer entscheidet. Es entscheidet nicht ein anonymes Gremium, sondern entscheiden die Bundestagsabgeordneten und die nehmen natürlich auch wahr, was da passiert. Die nehmen Medien wahr, die nehmen soziale Medien wahr, die nehmen auch Verschärfungen wahr, ja, weil dann natürlich damit auch der Vorwurf verbunden ist, man würde jemanden dann wählen, der besonders links ist, der Deutschland schaden wird. Also sind ja die abenteuerlichsten Konstruktionen sind ja da gemacht worden. Während der Debatte auch gefragt, was für eine unglaubliche Macht man einer einzelnen Verfassungsrichterin zuschreibt. Es gibt noch nicht mal einzelrichterliche Entscheidungen beim Verfassungsgericht. Aber muss man natürlich mal gucken, wie funktioniert das Verfassungsgericht? Also welche Erwartungen hat man auch selber da dran? Ne? Wir haben ja auch begonnen mit dem Hinweis darauf, dass die meisten Menschen sich mit der Arbeitsweise des Verfassungsgerichts, außer dass man mal Urteile zur Kenntnis nimmt, die man gut oder schlecht findet, sich ja kaum beschäftigt. Also insofern ist das Verfassungsgericht ist ja auch kein Tatsachengericht, wo Zeugen vernommen werden oder es irgendwie darauf ankommt, dass man eine Verhandlung leitet oder eine besonders kluge Entscheidung trifft. Das mit der klugen Entscheidung spielt natürlich schon eine große Rolle, aber das ist, Verfassungsrecht unterscheidet sich da schon sehr stark von einer Gerichtsverhandlung vor einem Landgericht oder vor einem Verwaltungsgericht. Also da bin ich mir nicht sicher, ob da die Fähigkeiten gebraucht werden. Ich glaube, dass ein Senat gut, das ist jetzt aber meine persönliche Meinung, gut zusammengesetzt ist, wenn er aus den verschiedenen juristischen Professionen Menschen aufnimmt, also sowohl aus den obersten Bundesgerichten der verschiedenen Professionen als auch aus der Wissenschaft. Halt würde ich, also als Bürgerin halte ich das für gut. Aber es muss nicht unbedingt jeder eine jahrzehntelange Richterkarriere hinter sich haben. Also dafür ist, glaube ich, eine Mischung ganz hilfreich. Aber meine These ist an der Stelle, dass es durchaus eine Gruppe gab, wie groß die ist, kann man nicht sagen, die für sich auf die Fahnen geschrieben haben, dass sie diese Frau verhindern wollen. Ich glaube auch, dass das ein Versuch war, die Macht von solchen Gruppen zu zeigen. Wie weit können wir die Zuschreibung von einer Kandidatin, die vorher wirklich keiner kannte und für die sich auch niemand ernsthaft interessiert hat, wie weit können wir diese Zuschreibung und diese Attribut treiben, bis es ausreichend Menschen in der CDU-Fraktion gibt, die sie für unwählbar halten. Und ich glaube, dass diese Rechnung aufgegangen ist. Inwieweit das tatsächlich von Anfang an geplant war oder man sagt, Mensch, wir gucken mal, wie weit geht's. Das kann ich nicht beurteilen. Aber ich glaube, dass es auch eine Form von Machtspiel und damit auch möglicherweise eine Blaupause wird für andere Kandidaturen dieser Art.
Da sehe ich jetzt nicht zwingend eine Gegenposition zwischen uns, weil da gehe ich komplett mit, weil da geht es natürlich auch darum, wie können wir Jens Spahn beispielsweise einen reindrücken, der als Fraktionschef natürlich da die Verhandlungen vorher geführt hat. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, und das wäre dann wiederum etwas, was ein Coach dann von außen machen kann. Sorry, wenn das hier so eine Reklameveranstaltung wird. Nein, aber dieser,
es ist
dieser,
ja wichtig zu verstehen, nein, warum ganze, das so schief ging.
Dieser ganze Fall von Brosius Gersdorf hätte man mit 2 Tagen Coaching, hätte man das komplett unter den Tisch kehren können und sie hätte diese Fehler gar nicht alle machen müssen. Und das ist halt so das. Klar, für mich ist das eine Blaupause. Ich kann künftig interessierten Kunden direkt sagen, schauen Sie sich den Fall Brosius Gersdorf an. Ich kann Ihnen mit 4, 5, 6 Punkten kann ich Ihnen nachweisen, dass dieser Fall komplett geräuschlos durch Deutschland gelaufen wäre, wenn sie sich vorher hätte vernünftig beraten lassen. Das ist das, was mich so ärgert. Ja, weil ich glaube, da hat die Hybris angesetzt, dass man sagt, ich brauche das nicht oder ich schätze das falsch ein oder da hat halt jemand nicht aufgepasst. Und das ist, ein Coach muss ihr sagen, pass auf, mit dieser Position, so wie du sie formulierst, passieren folgende Missverständnisse in der Öffentlichkeit. Und es gibt in der CDU Leute, die haben keinen Bock auf die SPD und in SPD gibt es wahrscheinlich noch mehr Leute, die keinen Bock auf die CDU haben. Ja, und schon gar nicht, dass sie jetzt wieder als Juniorpartner durch eine Regierung eiern müssen. Und dann kann man sagen, pass auf, du bist im Endeffekt mit deinen Aussagen die Steilvorlage für die CDU, ja, sich mit dem Koalitionspartner SPD ein Kräftemessen. Also, da muss man sagen, willst du das, ja? Oder findest du nicht eine Formulierung, wo man sagen kann, da komme ich zwar auch durch das Interview durch, bin da vielleicht in meiner Juristenbubble nicht ganz so eloquent davon gekommen, aber ich habe zumindest vermieden, dass man mich sozusagen hier zum Spielball macht oder zum Spaltpilz macht. Ich glaube, das ist eher der Begriff, dass ich hier zum Spaltpilz zwischen zwei politischen Lagern werde.
Ich glaube, dass da verschiedene Dinge eine Rolle spielen. Also zum einen mal Menschen, die zeigen wollten, wie weit geht unsere Macht, um so jemanden, den vorher keiner kannte, zu verhindern, weil die letzten Verfassungsrichterwahlen der letzten Jahrzehnte gingen sehr geräuschlos über die Bühne. Das ist das eine. Und das zweite, was eine Rolle spielt, ist natürlich auch die Machtspiele hinter den Kulissen. Also sie ist da zum Teil eben auch einfach schlicht Opfer von irgendeinem Kräftemessen geworden.
Aber sie hat sich doch selber ins Sperrfeuer gestellt. Ja, also wenn sich jemand selber zur Zielscheibe macht, dann muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich nicht hinterher sagen, ja, sie ist auch ein Opfer der Mächte geworden. Also
die Formulierung Opfer ist, glaube ich, da nicht angebracht. Ich glaube, dass das zum Teil ein Stellvertreterkrieg ist, weil ich glaube, dass die Position einer einzelnen Verfassungsrichterin hier in der öffentlichen Debatte wahnsinnig überhöht wurde. Ne? Also da war ja der Untergang des Abendlandes stand ja unmittelbar bevor, wenn man da dem einen oder anderen mal zugehört oder.
Naja, aber wenn du es verdichtest auf die Aussage Abtreibung jenseits des dritten Monats, dann ist das für eine christliche Partei, egal ob es dann die CDU oder CSU ist, kann ich durchaus nachvollziehen, dass wenn man es darauf verdichtet, dass dann noch viele Abgeordnete sagen, nee, das kann ich nicht verantworten oder das kann ich nicht verantworten, weil dann fliegt mir mein Wahlkreis um die Ohren.
So, aber es gibt gerade in solchen Fragen, also es gibt sowieso keine einzelrichterlichen Entscheidungen und sollte der Fall kommen, und der ist ja noch lange nicht da, dass es eine Entscheidung dem Verfassungsgericht vorgelegt wird. Das Verfassungsgericht steht auch nicht morgens auf und sagt, wo könnten wir denn jetzt mal ein bisschen entscheiden? Die werden aus eigener Kraft überhaupt nicht tätig. Das muss entweder eine Organklage sein oder es muss eine Verfassungsbeschwerde sein, damit die überhaupt tätig werden. Und dann wird eine Verfassungsrichterin da nicht den Ausschlag geben und schon gar nicht in einer sehr extremen Form. Also ich verfolge als Bürgerin sehr gerne Verfassungsgerichtsurteile und ich finde das auch hochspannend. Ich habe auch schon welche im Original gelesen und nicht alles verstanden. Aber die da jetzt zu sagen, das wären jetzt so also kleine Diktatoren, die jetzt Deutschland verändern, das halte ich für eine sehr, sehr fragwürdige These an der Stelle.
Nö, das ist aber eine These, die würde ich jetzt auch nicht unterstreichen, aber wir müssen natürlich auch schauen. Und dann gibt's ja wieder die Debatte, ja, die Frau ist zurückgetreten, der Mann bleibt im Amt. Also Mann ist gemeint Jens Spahn. Da sagen wir es mal so, Jens Spahn hat eine Verhandlung geführt und seine eigenen Leute sind ihm in den Rücken gefallen. Das ist jetzt nichts, wo man sagt, da muss man zurücktreten, sondern da muss man sich eher die Frage stellen, habe ich überhaupt noch den Rückhalt meiner Fraktion? Also da reden wir eher über eine Kündigung, die man selber machen musste, als jetzt, dass man deutschlandweit nach dem Rücktritt entsprechend schreit.
Das stimmt natürlich auch, denn in den letzten Jahrzehnten waren diese Wahlen natürlich auch deshalb geräuschlos. Gut, aber weil man in der inneren Verfasstheit, in der inneren demokratischen Verfasstheit anders unterwegs war, aber auch, weil Fraktionen anders funktionierten. Also ich meine, wenn vorher die Übereinkunft da ist, sie wird unterstützt, dann spricht das natürlich nicht für den Zusammenhalt einer Fraktion oder einer Partei, die sich in irgendeiner Form committed hat. Wenn ihnen dann plötzlich einfällt, nee, es gibt jetzt da ein bisschen Berichterstattung und es gibt Social-Media-Beiträge und wir überlegen es uns jetzt mal alles neu. Das spricht nicht für diese Zusammenarbeit, nicht innerhalb der Fraktion.
Absolut. Ich bin zwar ein Freund von freien Wahlen, aber ich bin nicht unbedingt ein Freund davon, dass man jetzt das Gedankenspiel weiter spinnt und sagt, lass uns doch einfach die Richter vom Volk wählen. Ja, das ist totaler Quatsch. Weil dann ist sozusagen, ich meine, die sind ja für 12 Jahre sind ja gewählt, ja. Und je nachdem, welche Stimmung gerade im Land herrscht, ja, schlägt das ja komplett unsinnig aus. Also ich halte schon etwas davon, dass man sagt, dass es da ein entsprechendes Gremium geben muss, wo entsprechende Experten drin sind. Wegen mir gerne auch mit Parteienproporz, damit die liebe Seele ihre Ruhe hat. Aber wir sollten nicht dazu übergehen, dass wir aus einem Amt eines Bundesverfassungsrichters oder einer Bundesverfassungsrichterin, dass wir daraus einen bunten Wahlkampf machen mit schrillen Tönen und er wird dann derjenige gewählt, der gerade beim Volk am besten ankommt. Und wenn wir dann vorher einen schweren Anschlag in Deutschland haben oder wir haben einen schweren Kindesmissbrauchsskandal, dann haben wir ratzfatz wieder Vertreter der Todesstrafe in solchen Gerichten sitzen. Also da halte ich nichts von. Ja, also es soll schon Experten gemacht werden, aber es muss natürlich auch so kommuniziert werden, dass die Normalbürger das auch verstehen können, weil letztlich sind dies diejenigen, die den Druck auf die Abgeordneten machen, die letztlich die Stimme geben, ja oder nein.
Das Letzte finde ich auch noch den spannenden Aspekt. Also zum einen bin ich sehr beruhigt, dass die Todesstrafe in Deutschland nicht eingeführt werden kann. Und ich teile deine Sorge aber um den Wahlkampf. Also den möchte ich bitte nicht erleben. Natürlich gibt es an diesem Richterwahlverfahren große Kritik. Ne? Das ist so alte Bonner Republik, so und so viel CDU und so viel SPD und dann passt das schon. Das hat ja auch jahrzehntelang funktioniert. Das funktioniert heute garantiert nicht mehr. Also die Zeiten sind nun wirklich rum. Und da braucht es auch ein anderes Verfahren. Und gerne auch ein transparentes Verfahren, wo diese Personen sich in irgendeiner Form vorstellen. Das ist alles, das finde ich alles völlig in Ordnung. Da müssen natürlich auch, und das könnte dann ein spannender Punkt werden, wo eben Juristen genau dann auch ihre Position oder ihre Haltung zu bestimmten Themen auch, ich sag mal, in der Bürgerkommunikation auch vertreten müssen. Das fände ich nämlich auch ausgesprochen interessant, weil sie nämlich natürlich dann spätestens dann Teil der Öffentlichkeit sind, wenn es Urteile gibt. Ne? Dann stehen die vorne und mittlerweile werden die auch im Fernsehen übertragen. Also ich finde das sehr gut, da ein transparentes Verfahren zu haben, auch gerne mit dem Austausch von Positionen und mit einer bitte weniger aufgeheizten Personaldebatte, weil wenn man rumläuft und eben einzelne Personen zum Untergang des Abendlandes erklärt und vieles andere weiter, dann stimmt das einfach nicht. Ja? Also wir wählen keine Diktatoren, die dann in Karlsruhe sitzen und morgens entscheiden, was wir nachmittags tun dürfen. Das ist völlig überzogen und sowas von drüber, so sachlich falsch und macht diese Personaldebatten auch unglaublich kaputt.
Wir sollten uns allerdings auch noch die paar Böcke anschauen, die die CDU geschossen hat bei dieser Angelegenheit. Und zwar geht es ja nicht nur darum, dass Jens Spahn sicherlich in guter Absicht da was klargezucht hat und die Fraktion ihm in den Rücken gefallen ist, nachdem von außen Gegenwind kam, sondern wir müssen uns ja auch die Doktorarbeit von Frau Brosius-Gersdorf mal etwas genauer anschauen. Und da hatten wir ja zunächst einmal, gab es so Verdachtsmomente und dann hat die CSU hat dann sozusagen nach diesem Strohhalm gegriffen, hat gesagt, ja, wenn das jetzt hier ein Plagiat ist, dann ist sie sowieso nicht wählbar und wollte damit von der ethischen Debatte entsprechend ablenken. Das war kein kluger Move, um es mal ganz ehrlich zu sagen, aber dann sind ja jetzt inzwischen schwerere Vorwürfe laut geworden. Haben wir in der Berichterstattung immer den Verdacht, sie habe von ihrem Mann abgeschrieben. Derjenige, der als erstes veröffentlicht, ist wahrscheinlich eher nicht derjenige, der abgeschrieben hat. Und jetzt haben wir allerdings auch schon aus der akademischen, du sagst es immer, MC nennt immer hochdekorierte Wissenschaftler, haben das inzwischen auch bestätigt, dass es da wirklich Verdachtsmomente gibt. Und ich behaupte, dass wenn Frau Brosius-Gersdorf jetzt von einer Medienkampagne spricht und sie nennt ja keine Medien konkret und sagt, das und das Medium hat sozusagen die Öffentlichkeit hochgepeitscht, weil dann muss sie sich ja mit den Argumenten dort auseinandersetzen, sondern sie lässt das ja bewusst nebulös und wir alle meinen zu wissen, von wem sie vielleicht sprechen könnte. Ja, also das ist alles so unkonkret. Und damit sucht sie sozusagen eine Möglichkeit, in der Öffentlichkeit einigermaßen ungeschoren davonzukommen, weil dann kann sie immer sagen, ja, ich bin auch Opfer einer Medienkampagne geworden. Nein, sie ist Opfer ihrer eigenen Kommunikation geworden. Sie ist Opfer geworden von ihrer eigenen schlechten Performance mit den Medien und mit dem Umgang der Medien. Und da liegt die Ursache.
Also ihre Stellungnahme aktuell zu der Rolle der Medien ist falsch. Sie ist sachlich unzutreffend und zeigt für mich eher aus psychologischer Sicht, wie sehr sie persönlich getroffen ist durch die letzten Wochen, was ich durchaus nachvollziehen kann. Absolut. Ich würde das aber nicht in eine Pressemitteilung gießen oder in eine anderweitige persönliche Erklärung. Zu der Wissenschaftsdebatte dazu, da bin ich immer extrem vorsichtig. Ich kenne mich in der Jurisprudenz nicht gut genug aus und Sachen, die ich nicht selber angeguckt habe. Also wo ich sage, Mensch, ich bin da wissenschaftlich so gut unterwegs, dass ich das tatsächlich beurteilen könnte. Und ich glaube, die wenigsten Leute haben in ihre Doktorarbeit reingeguckt, ich auch nicht. Da bin ich immer, bis da wirklich mal vernünftige Gutachten da sind, bis sich mehrere Leute geeinigt haben, bin ich da immer extrem vorsichtig. Ich weiß, dass ich in meinem Wissenschaftsbereich Publikationen durchaus beurteilen kann und ich habe auch schon schlechte auseinandergenommen und ich habe auch nachher schon mal rechtliche Probleme deswegen gehabt, weil ich gesagt habe, das ist nicht in Ordnung.
Aber ich darf ergänzen, ganz wichtige Hintergrundinformation für Sie da draußen an den Empfangsgeräten. MC hat auch schon Plagiate auffliegen lassen in Klausuren von ihren Studierenden.
Also ich bin da jemand, der da wirklich in meinem Bereich, den ich beurteilen kann, glaube ich, ganz gut unterwegs bin mit Kolleginnen und Kollegen. Deswegen halte ich mich bei anderen Sachen eher zurück. Und wenn es Verdachtsmomente gibt, und es mir egal, ob jetzt 91 oder 61, da warte ich lieber ab, wie das ausgeht. Und das dauert halt nun mal. Ich meine, wir haben ja gerade bei einzelnen juristischen Zitaten schon gesehen, dass man das nicht einmal umdrehen und schütteln kann. Und dann gibt es dann ein mathematisch eindeutiges Ergebnis, wie das denn auszusehen hat. Insofern, ich kann es nicht beurteilen. Ja, vielleicht haben die da geschummelt, was auch immer sie da im Wohnzimmer gemacht oder nicht gemacht haben bei der gemeinsamen oder nicht gemeinsamen Arbeit an den wissenschaftlichen Arbeiten. Ich gehe aber davon aus, dass wir da noch weiter Erhellendes erfahren. Das müssen wir aber schlicht abwarten.
Aber selbst wenn am Ende rauskommt, sie behält ihren Doktortitel, aber die Arbeit hat halt gewisse Mängel. Das klebt ihr natürlich wie Dreck unter den Schuhen. Ja, also das ist leider so. Und ein weiterer Bock, den die CDU/CSU definitiv geschossen hat, und zwar ist folgendes. Brosius-Gersdorf hat ja diesen dann doch recht schlauen Move gemacht und hat gesagt, sie steht für ein Gespräch mit der CDU/CSU-Fraktion zur Verfügung. Das halte ich grundsätzlich für einen sehr guten Move, weil man dann natürlich sagen kann, okay, ich stelle mich meinen Kritikern. Also das ist grundsätzlich eine gute Sache, um vor die Lage zu kommen, um das Narrativ zu bestimmen. Aber CDU/CSU hat gesagt, wir lassen uns darauf gar nicht ein und hat Frau Brosius-Gersdorf zu verstehen gegeben, niemals kriegst du eine Mehrheit von uns. Wenn ich jetzt Berater der CDU-CSU-Fraktion gewesen wäre, dann hätte ich denen geraten, macht diesen Termin. Auch wenn es euch ankotzt, in der Sommerpause da nochmal alle anreisen zu müssen oder zumindest in nennenswerter Stärke der Kritiker anreisen zu müssen, ihr habt hinterher zumindest das Argument in der Kommunikation zu sagen, wir haben uns mit ihr getroffen, wir haben uns ihre Argumente angehört, aber sie konnte uns nicht überzeugen und deshalb bleiben wir bei unserer Entscheidung. Auch wenn die vielleicht vorher für die meisten schon festgestanden hat. Also damit hätte man ein, wie ich finde, durchaus noch einen Pfund in der Kommunikation gehabt, wo die CDU nicht ganz so beschädigt aus der Nummer rausgekommen wäre.
Also insgesamt ist die, und das wäre ein sehr guter Beitrag für eine sachliche Personaldebatte gewesen, ja, unabhängig von der Frage, ob da vielleicht die eine oder Einstellung eher präjudizierend für die Entscheidung war. Die Personaldebatte, wie sie geführt worden ist in den sozialen Medien, war absolut unter der Gürtellinie. Also ich habe die auf X zum Beispiel verfolgt und das war, also da ist unsachlich noch absolut höflich
dagegen. Ja gut, Twitter ist in weiten Teilen asozial. Ich meine, das wissen wir doch.
Ja, weiß ich. Deswegen sind da aber trotzdem Deutsche unterwegs, die sich gegenseitig erzählen, dass die Klügsten und die Tollsten sind. Und es ist in der Welt. Man kann es nachgucken, die Betroffenen können es nachgucken. Ich habe mich deswegen damit beschäftigt, weil ich nämlich befürchte, und meine These ist, wir kriegen keine guten Leute mehr für diese Jobs. Ich vertrete diese These schon lange für das politische Geschäft. Wer sich heute hinstellt und sagt, wir haben Politiker, die ich nicht für kompetent halte, das ist schon die höfliche Formulierung, dann sage ich ja, warum denn? Ja, also wir haben eine ganze Menge Leute, die ich auch, wo ich auch sagen würde, naja, ich finde es nicht richtig gut, dass die mich vertreten. Aber ich weiß auf der anderen Seite auch, dass die Leute, die ich für sehr kompetent halten würde, die eine Lebensleistung, die beruflichen Erfolg haben, die ich für besonders klug halte, von denen packt doch keiner die Politik mit der Kneifzange an. Ja, die möchten lieber abends in Ruhe nach Hause gehen und die möchten vielleicht auch mal am Wochenende frei haben.
Das ist der Punkt. Also wer tut sich das jetzt noch an, bei dem, was man da jetzt in den Medien verfolgt hat
und
in den letzten
Tagen? Und das, was dabei rauskommt, das Problem dabei ist ja nicht, ja, da kriegen wir jetzt, ne, dann wird es noch ein Mangelberuf, das wäre dann Verfassungsrichter. Nein, das Problem ist ja dahinter, dass wir dann auch eine schlechte Entscheidungsqualität haben. Denn Leute, die es nicht so gut können, egal ob in der Politik oder im Bereich der Verfassungsrichter, wenn man das jetzt mal übertragen darf, ich möchte da die Klügsten, die Besten, die in der Lage sind, komplexe Entscheidungssituationen mit einem hohen Verantwortungsbewusstsein zu bewältigen. Und wenn diese Leute sagen, ich packe das nicht an, weil ich nicht durch die sozialen Medien getrieben werden möchte, weil ich nicht möchte, dass meine Familie so etwas über mich liest, egal ob Frau oder Mann, da haben es Frauen eindeutig schwerer und müssen die unfreundlicheren Dinge über sich lesen. Und das war wieder mal die höfliche Formulierung. Und wir kriegen am Ende dann keine Leute mehr. Und dann geht das Gejammer wieder von vorne los. Meine Güte, wir werden nicht gut vertreten. Dann sage ich, ja, selbst gemacht. Und wenn wir es nicht schaffen, zu einer Personaldebatte zurückzufinden, und ich habe da aktuell extrem wenig Hoffnung, dann wird der personelle Abfluss aus allen Ebenen der Politik und aus jedem Amt, was so durchs Dorf getrieben wird, wird noch größer sein.
Nachfrage an dich, müsste dann die Personaldebatte nicht eher eine Sachdebatte sein?
Ja, also wenn ich jetzt unfreundlich wäre, würde ich sagen, wovon träumst du eigentlich nachts? Ja? Wann sprechen wir
da
schon mal darüber?
Mach und hab Angst.
Die Personaldebatten finden heute bei Frauen statt. Wie sieht die aus? Wie viele Kinder hat die? Kann die das überhaupt? Also ich habe das ja auch untersucht.
Ist
das
die ist auf nicht Quote?
Schön. Ja. Ja. Und mit wem da war die vorher essen? Und auch das ist wieder nur die höfliche Formulierung. Und bei Männern ja auch. Wie komisch sieht der aus? Und ist er nicht zu dick, zu dünn? Und was weiß ich. Wenn wir denn dahin kämen, uns wirklich mal anzugucken, wen haben wir denn da vorne sitzen, kann der oder die das aufgrund des beruflichen Hintergrundes, aufgrund der kommunikativen Fähigkeiten, vielleicht aufgrund dessen, wie Problemlöse stattfinden. Also ich würde ja gerne mal ein Assessment Center in Problemlösen für Politikerinnen und Politiker machen, bevor sie kandidieren. Wir haben die Instrumente und wir tut's nicht.
Ja. Ich möchte noch eine Sache aufgreifen, und zwar das Schreiben von Matthias Miersch, dem Vorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion. Dieses Schreiben wird jetzt sozusagen als Top-Beleg dafür genommen, dass die SPD die Koalition in Frage stellt. Auch da muss man mal etwas ganz genau hinschauen. Und zwar, ich habe es hier vor mir liegen, ich habe mir hier zwei Sätze markiert. Zum einen schreibt Miersch, für mich ist klar, die CDU-CSU muss sich zu klaren Spielregeln des Regierens bekennen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ja, der Punkt geht ganz klar an die SPD. Weil wenn der Verhandlungsführer Jens Spahn Zusagen macht im Namen der Fraktion, also dass er sozusagen als Beauftragter geschickt wird, wird, dann muss ich mich als SPD darauf verlassen können, erst recht, wenn es der eigene Koalitionspartner ist. Also der Punkt geht definitiv an die SPD. Jetzt kommt es in die Hinterfragung der Koalition und oder der angeblichen Hinterfragung der Koalition. Und zwar schreibt Mirsch da auf Seite 2 seines Briefes, also auch nicht direkt zur Einleitung, schreibt er, der Brief ist ja an seine Genossinnen und Genossen gerichtet, vielleicht fragen sich einige von euch, wie belastbar diese Koalition überhaupt noch ist, wenn sich der andere Partner nicht an Absprachen hält. In diesem Zustand, in dem sich die Unionsfraktion bei der Richterwahl präsentiert hat, ist diese Frage berechtigt. Deshalb sage ich, jetzt braucht es Stabilität und klare Führung. Zitat Ende. Der Mirsch sagt also nicht, dass er sagt, ich frage mich, ob wir überhaupt noch in dieser Koalition bleiben sollen, sondern er formuliert es hier sehr, sehr indirekt und sichert sich hier nach allen Richtungen ab, indem er sagt, vielleicht fragen sich einige von euch. Und ich muss sagen, diese Frage ist berechtigt. Das heißt nicht, dass er sagt, Koalition ist hinüber, wir müssen da raus. Ich möchte Sie nur bitten, wenn Sie sowas in den Medien hören, wenn Sie sowas aufschnappen im Radio, im Fernsehen, auf YouTube oder sonst wo auf Social Media, gehen Sie immer an das Originaldokument ran und versuchen Sie sich nach möglichst, das hat man ja auch mit 2-3 Klicks, hat man das ja im Internet gefunden. Ich habe da auch nicht viel länger für gebraucht. Und schauen Sie sich die Originalquelle an und bilden Sie sich eine eigene Meinung. MC, du guckst so erstaunt. Sprich.
Nein, ich halte das für völlig richtig. Ich habe gerade überlegt, ob ich kürzlich mal einen Originaltext von Fabrosius Gersdorf gelesen habe. Ich habe es mir immer mal vorgenommen. Ehrlich gesagt ein bisschen gescheut, weil, wie gesagt, ist nicht mein eigener Wissenschaftsbereich. Aber ich kann nur dazu aufrufen, das Internet gibt alle Möglichkeiten, sich mal in so einen Text einzulesen und zu sagen, Mensch, nehmen wir mal ein bisschen Zeit. Da bleiben vielleicht viele Fragen offen, aber man erfährt mehr als in der Sekundär-, Tertiär- und noch weiter weg reichenden Berichterstattung, die dann bei jedem Schritt einfach nur mehr Meinung enthält.
Genau, also ich finde einen Punkt, den MC hier eben angesprochen hat, den finde ich extrem wichtig, den sollten wir als Gedanken aus diesem Podcast auch mal mit rausnehmen. Wenn das künftig bei solchen Ämtern und Kandidaturen so läuft, wie es jetzt bei Brosius Gersdorf gelaufen ist, dann muss man sich wirklich fragen, wer stellt sich für solche Ämter überhaupt noch zur Verfügung? Das ist vielleicht auch ein mahnendes Wort von MC an diejenigen, die es vielleicht mit ihren Kommentaren an der einen oder anderen Stelle etwas überzogen haben, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe da viel gelesen, wo ich sage, das möchte niemand über sich lesen, das möchte niemand über seine Partnerin, über seinen Partner, über seine Eltern lesen, wo das es sich einfach nicht gehört und wo es letztendlich dazu führt, dass jeder sagt, boah, das politische Geschäft oder das Geschäft der Oberstbundesrichter im Fall des Verfassungsgerichts, macht das mal lieber nicht, wer weiß, was dann auf uns zukommt. Und das verhindert wirklich kluge Leute in diesen Ämtern.
Ja. Bevor ich jetzt hier nochmal Frau Brosius Gersdorf gegen Ende unseres Podcasts zitieren möchte, hier noch ein wichtiger Hinweis in eigener Sache. Wenn Sie Anmerkungen zu diesem Podcast haben, schreiben Sie uns bitte an podcast@nahbetrachtung.de. podcast@nahbetrachtung.de landet sowohl bei MC als auch bei mir im Postfach. Und denken Sie dran, diesen Podcast zu abonnieren, die Folge zu liken und sie vielleicht auch weiter zu empfehlen. Und jetzt habe ich eine Empfehlung für Sie. Wenn Sie der Meinung sind, dass Sätze in der Sprachqualität wie der folgende, Zitat, da die Menschenwürdegarantie nach herrschender Meinung nicht abwägungsfähig ist, wären bei Geltung der Menschenwürdegarantie für den Embryo ab Nidation Konflikte mit den Grundrechten der Schwangeren nicht lösbar. Zitat Ende. Falls Sie der Meinung sind, dass solche Sätze in einer Talkshow, im zweiten deutschen Fernsehen oder in irgendeiner anderen Sendung, die auf YouTube oder im deutschen Fernsehen läuft, dass solche Sätze zielführend wären, bleiben Sie aus dem Fernsehen raus. Gehen Sie nicht in eine Talkshow. Gehen Sie nicht über los. Ja, das kann Sie ins Gefängnis bringen oder zumindest ins DA, also um jetzt mal ja diesen Monopoly-Beispiel zu bringen. Nein, tun Sie es bitte nicht. Ja, holen Sie sich Beratung, nehmen Sie in Kauf, dass von Ihrer Fachsprache Dinge abgeschnitten werden müssen, damit es da draußen von normalen Menschen, die vorm Fernsehen sitzen und diese Talkshow sehen, verstanden wird. Dann schlägt Ihnen das auch nicht auf einmal mit einer völligen Wucht und Härte ins Gesicht, wo sie völlig überrascht sind, weil sie das in ihrer Fachbubble so natürlich nicht gewohnt sind. Das ist ein Weg raus aus der Komfortzone. Also Frau Brosius-Gersdorf hat Komfortzone, wenn sie im Hörsaal ist, wenn sie vorne steht, wenn sie doziert, wenn sie mit anderen Rechtsgelehrten hochakademisch rechtsgelehrte Dinge rechtsgelehrt bespricht. Aber wenn sie in einer Talkshow geht, dann ist das eine andere Sprache in einer anderen Welt für andere ganz normale Menschen. Und das sind die Menschen, die Druck auf Abgeordnete ausüben. Das sind Menschen, die sich auf Social Media äußern. Und das sind Menschen, die keine Zeit haben, 60 Seiten Fachartikel zu lesen, um sich dann vielleicht mal nach einem Pro-Seminar eine entsprechende Meinung zu bilden. Tun Sie es nicht. Bleiben Sie aus solchen Sendungen raus oder holen Sie sich vorher entsprechende Beratung.
Wir müssen also davon ausgehen, dass die Schärfe solcher Personaldebatten zunimmt durch die Auftritte in der Öffentlichkeit, durch die Rezeption in der Öffentlichkeit, durch die sozialen Medien, durch Interessengruppen, die aus guten Gründen ihre eigenen Interessen durchsetzen wollen. Und das wird weiter zunehmen, und zwar nicht nur, wenn es um höchste politische Ämter geht. Beim Bundeskanzler oder der Bundeskanzlerin sind wir das seit Jahrzehnten gewohnt, und ich halte das auch für völlig in Ordnung. Aber auf alles andere müssen sich immer mehr Kandidatinnen und Kandidaten einstellen.
Das ist es. Das war unsere Nahbetrachtung zum PR-Desaster-Fall Brosius-Gersdorf oder aber zum Personaldesaster, so wie MC es genannt hat, mit Diplompsychologin Maria Christina MC Nimmerfroh
und Kommunikations- und Medientrainer Tom Buschardt.
So ist es.